Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen.
Fast so schön wie am See ist es im Freibad. Egal wo, egal in welcher Stadt, egal in welchem Dorf. Es gibt Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer, Garderoben, Toilettenhäuschen, Rutschen. Pommesgeruch zieht über die Liegewiese. Frau oder auch Mann fühlt sich wie ein Fisch im Wasser. Herrlich. Ja, und dann soll das alles auch noch gesund sein.
Die Betätigung im Freibad im Wasser ist für alle Teile der Gesellschaft in fast jedem Alter machbar. Es ist eine ausgesprochen gesunde Bewegungsform und es ist eben ein Aufenthaltsort, in dem man in einer überhitzten Stadt im Sommer sehr gut entfliehen kann.
Also, rauf aufs Ein-Meter-Brett. Frau oder Mann wagt den Sprung ins Wasser, um sich abzukühlen und um dann einzutauchen. Eintauchen in die Geschichte. Für die kurze Zeit unter Wasser wird man nachdenklich. Freibad. Warum gibt es so etwas überhaupt?
Man hat früher die unterschiedlichen Freibadtypen unterschiedlichen Bezeichnungen beschrieben, damit man genauer weiß, worum es eigentlich geht. Freibad ist immer der Oberbegriff gewesen. Dann gibt es eben die Strandbäder und die Flussbäder und die sogenannten Sommerbäder. Und die Sommerbäder waren immer die mit dem betonierten Becken, also das, was wir heute als Freibad bezeichnen würden.
Das sagt der Historiker Dr. Matthias Olueff. Er kennt sich aus mit Bädern aller Art. Er war jahrelang Pressesprecher der Berliner Badebetriebe. Und er hat ein Buch veröffentlicht über 200 Jahre Architektur der Schwimmbäder. Das Freibad ist für ihn ein Konzept, eine Idee. Und das Ganze gibt es weit über 100 Jahre. Hat sich da bis heute etwas geändert?
An der Freibad-Idee hat sich überhaupt nichts geändert. Die war damals klassenlos, sie ist heute klassenlos vom Ansatz her. Und dem Freibad als Einrichtung ist es auch völlig wurscht, wer da kommt, wie sich die einzelnen Personen definieren oder wie sie sich sehen. Das Freibad kennt nur die Regeln des Freibades, nämlich Schwimmer bitte ins Schwimmerbecken, Nichtschwimmer nicht ins Schwimmerbecken und so weiter. Also die oberste Regel des Freibades ist eigentlich gegenseitige Rücksichtnahme und gegenseitiger Respekt.
Aber nun wagen wir noch einen Sprung. Na, dieses Mal vom 3-Meter-Brett. Und gehen noch weiter zurück in die Geschichte. Baden? Wie sieht's damit überhaupt aus zu älteren Zeiten? Zu sehr viel älteren Zeiten. Damals, als es noch kein Freibad gab, als Baden noch als Privileg galt.
Was meinen wir mit Freibad? Also wenn wir Baden unter freiem Himmel meinen, dann gab es das natürlich schon vor 1908 oder von 1907. Wir reden dann zum Beispiel von den Flussbädern, die es in München, Frankfurt, Paris, in Berlin, in Hamburg, in allen großen Städten gab. Man badete in den im Main, im Rhein, in der Spree, in der Seine. Und das hat dann schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts angefangen.
Im freien Baden bedeutete in dieser Zeit für das einfache Volk, sich im Fluss abzukühlen und zu waschen. Oder, wenn man etwas privilegierter war, dann konnte man ein Badeschiff besuchen.
Also die ersten Badeschiffe gab es dann schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder sogar Ende des 18. Jahrhunderts. Erst nur für eine sehr, sehr beschränkte Anzahl von Badegästen und natürlich auch nur für Leute, die sich das leisten konnten.
Badeschiff hieß in den Anfangsjahren nicht, man springt in den Fluss und schwimmt dann eine Runde. Badeschiffe hatten im Inneren Duschkabinen, die mit dem Flusswasser gespeist wurden. Es wurde nicht geschwommen, sondern gebadet.
Und irgendwann wurden dann daraus die sogenannten Flussbäder. Das waren Ponton-ähnliche Konstruktionen, die auf dem Wasser schwammen. Man ging dann über so eine Art Brücke auf dieses Ponton, erreichte damit die Badeanstalt, verschwand dann hinter einer blickdichten Konstruktion, konnte sich dann auf dieser schwimmenden Badeanstalt auch umziehen und stieg dann von dort, von den Planken dieser schwankenden Konstruktion in das Becken, das eben dann kein Becken war, sondern eigentlich der Fluss.
Also, was das Baden fürs einfache Volk angeht, langsam hat sich dann doch etwas bewegt.
Der Frosch ist ein vortrefflicher Schwimmer und unser Lehrmeister ist gefunden. Denn die Beschaffenheit seines Körpers ähnelt in den Teilen, welche hauptsächlich zum Schwimmen notwendig sind, sehr der des Menschen.
Das schreibt General Ernst Adolf Heinrich von Pfuhl. Der hatte 1817 in Berlin eine Flussbadeanstalt gegründet. Die war eigentlich für junge Rekruten gedacht, die schwimmen lernen sollten, um im Krieg nicht zu ertrinken und auch um den Nachwuchssoldaten ein wenig Fitness einzutrichtern. In Form des Froschschwimmens, wie Pfuhl es damals nannte. Wir kennen diese Schwimmart heute unter dem Begriff Brustschwimmen. Pfuhls Anlage stand an der Spree, auf Pfählen. Das Badebecken war von allen Seiten umschlossen, damit keiner von außen zuschauen konnte. Wäre ja unsittlich gewesen. Immerhin, Pfuhls Flussbad war auch fürs normale Volk zugänglich. Das hieß freilich nur für Männer. Aber auch in München tut sich was. 1847 eröffnet ein Bad nahe der Isar. Das Schürenbad. Das gibt es bis heute.
Es ist nicht das Originalbad von damals, aber es ist eines der ersten Sommerbäder, also Freibäder mit betonierten Becken, die es in Deutschland gegeben hat.
Sagt der Historiker Matthias Olöf. Das Schürenbad war damals natürlich kein Freibad im heutigen Sinne. Hier durfte man wirklich nur baden oder schwimmen, aber nicht auf einer Liegewiese herumlungern. Nach Beendigung des Bades hatte man das Schürenbad sofort wieder zu verlassen. Ein Zettel aus dem Münchner Stadtarchiv schreibt Regeln vor.
Verhaltensmaßregeln beim städtischen Männerfreibad da hier. Jedermann soll sich hüten, den Körper allzu lange der Sonne auszusetzen. Wenn Regen eintritt, so kann man sich noch circa eine Viertelstunde lang dem Regen aussetzen, dann aber ist der Körper zu bekleiden.
Dieses Sommerbad in München ist vermutlich nach einem Vorbild aus Mailand entstanden. Und in Mailand gab es das schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hat sich dann danach, nachdem es in München aber adaptiert worden ist, deutschlandweit nicht durchgesetzt. Das hat dann noch ein halbes Jahrhundert länger gedauert, bis in anderen Städten andere Freibäder dieser Art entstanden sind.
Sowohl das Militärbad von General Ernst von Pfuhl als auch das Schürenbad waren freilich von der heutigen Freibad-Idee noch weit entfernt. Zwar badete man unter freiem Himmel, aber nicht so, wie Gott uns schuf. Man musste angemessen gekleidet sein. Und vor allem durfte damals wirklich nur Mann rein. Diese Bäder waren Knaben und Männern vorbehalten. Wie zum Beispiel sah also das Schürenbad in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus?
Na, im Wesentlichen war das eine relativ einfache, nüchterne Angelegenheit. Das war ein betoniertes Schwimmbecken. Das Wasser kam in diesem Fall aus der Isar, wurde dort eingeleitet, dann durch das Becken geleitet und dann wieder in die Isar hinausgeleitet. Und das Becken war dann in der Regel umstanden von relativ einfachen Holzbadeumkleiden, in diesem Fall dann auch nur für Männer. Und das Wasser wurde nicht geheizt, also da gab es keinen Sprungturm, da gab es nichts. Und es war vor allen Dingen eine Einrichtung der fortgesetzten Körperhygiene. Ne? Es war noch nicht so sehr der Fokus sportliche Betätigung oder gesundheitliche Betätigung, sondern es ging vor allen Dingen darum, dass man eine relativ preiswerte Lösung gefunden hat, um möglichst gut und viele Menschen sauber zu kriegen.
Ein reines Männerbad. Wie so viele der neu entstandenen Bäder. Aber eine Ausnahme gibt es dann damals erstaunlicherweise doch. Das Lorettobad in Freiburg. Seit 1886 existiert hier und besteht übrigens bis heute noch das einzige Damenfreibad Deutschlands. Herren- und Damenbaden, übrigens gilt das wirklich bis heute, getrennt. Das war dann Ende des 19. Jahrhunderts schon sensationell. Frauen, ja, die durften damals baden gehen.
Sie will ein Fisch im Wasser sein.
Das Lorettobad wird auch sehr viel später zum Vorbild von Doris Dörries Film aus dem Jahr 2022. Titel Freibad. Aber wie gesagt, das Lorettobad war und bleibt eine Ausnahme in der Geschichte des Freibads. Die Geschichte des echten Freibads, des Familienbades, so wie wir es noch heute kennen, beginnt, so sagt es Matthias Olöf, mit einer Revolution. 1907 am Wannsee. Und er selbst muss über den Begriff Revolution ein wenig schmunzeln.
Die kleine Baderevolution am Wannsee, das ist etwas, was zusammenhängt mit der Gründungsgeschichte des Strandbades Wannsee. Das war damals vor den Toren der Stadt Berlin und nicht wie heute in der Stadt Berlin. Und man ist da in so eine Situation hereingeschlittert, die man so bestimmt nicht wollte 1907. Man hatte sich entschieden, dass in dem Badeabschnitt, wo heute das Strandbad Wannsee steht, man das seit mehreren Monaten und Jahren praktizierte illegale Baden im Freien legalisiert.
Das Baden im Freien, also in einem Fluss oder in einem See, war Anfang der 1900er Jahre nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland nicht nur immer noch verpönt, sondern sogar verboten gewesen. Einen jeden, der außerhalb der vor Zusehern geschützten Badeanstalten beim Baden in der freien Natur erwischt wurde, den bestrafte man. Der Berliner Dichter Heinrich Zille schreibt:
Was wir seit 1907 Freibad nennen, hatten wir Jungs und Mädels des Berliner Ostens auch schon. Die Holz- und Steinplätze an der Spree mit schrägem Ufer waren günstig. Mitunter kam ein Donnerwetter in Form eines Schutzmanns dazwischen gefahren.
Das Freibad, also den Begriff, den gab es damals, vor 1907, eben noch nicht. Die offiziellen Bäder in Berlin bieten aber keinen wirklichen Anreiz, um ins Wasser zu hüpfen, meint damals zumindest Heinrich Zille.
Die wenigen Badehäuser in der Spree waren düstere, gesichtslose Kästen. Licht, Luft, sonnenlos und überfüllt. Krankheitsverschlepper. Dann warmes Wasser in den Rinnstein, das kam aus Fabriken. An der Quelle war es noch sauber. Da badeten wir uns die Füße, wenn wir von den Holzplätzen verjagt wurden.
Und jetzt kommt es zur sogenannten Baderevolution am Wannsee. 1907 in Berlin. Die Vorgeschichte.
Der damalige Landrat von dem Landkreis Teltow, zu dem der Bereich damals gehört hat, Ernst von Stubenrauch, hat dann entschieden, er schreibt mal an den Oberförster in Grunewald und sagt, sagen Sie mal, hätten Sie da irgendwelche Einwände, wenn wir den Leuten erlauben, dass sie da ins Wasser steigen?
Nein, antwortet der Oberförster. Wenn die Regierung von Preußen nichts dagegen habe, obwohl es im Polizeigesetz so steht, dann könne man das schon so machen. Und tatsächlich, die Regierung hat wohl nichts dagegen.
So, und dann haben sie am 8. Mai 1907 die Schilder in dem Strandabschnitt dort, die bisher das Baden verboten hatten, ersetzt durch öffentliche Badeställe und hatten sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen das hat.
Hier herrscht wirklich Freiheit. Kein polizeiliches Auge wacht und trotzdem wickelt sich bei den tausenden zählenden Besuchern alles glatt ab.
Schreibt Vorwärts, die Hauspostille der SPD. Und Cornelia Frobös singt Jahre später:
Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee.
Cornelia Frobös war 9 Jahre alt, als sie mit diesem Hit, ein Lied über das Freibad Wannsee, zum Kinderstar wurde. Heinrich Zille, der Berliner Dichter der damaligen Zeit, macht Schnappschüsse. Nicht mit dem Fotoapparat. Er zeichnet seine Eindrücke des Freibad Wannsee. Er malt Karikaturen und untertitelt sie. So ein Schnappschuss von Heinrich Zille sieht dann etwa so aus. Ein leicht übergewichtiger Mann mit Kaiser-Wilhelm-Bart trägt seine auch leicht übergewichtige Frau auf Händen in den Wannsee. Er steht noch im knöcheltiefen Wasser.
Liebster, geh nicht so tief hin. Denk an mein Herzfehler.
Schön sind die Badenden in Zilles Karikaturen alle nicht. Meist zu dick, unvorteilhaft gekleidet, oft nackt, wie Gott sie schuf.
Dort wurde so gebadet, wie wir das heute kennen, nämlich beide Geschlechter gemeinsam und nicht getrennt. Das war ja schon mal eigentlich undenkbar. Zweitens, man konnte vom Ufer aus zusehen, wie Menschen im Wasser sich bewegten, Spaß hatten und nass waren eben halt. Und sie trugen halt damals keine Badebekleidung, wie wir sie das heute kennen, sondern sie gingen damit ins Wasser, was sie eben halt so hatten. Und das war dann eben halt mehr Unterwäsche, die dann, wenn sie nass wurde, mehr zeigte, als sie verhüllte. Und das ist die große Revolution.
Und so, fügt Matthias Olueff hinzu, hat sich hier das durchgesetzt, was wir heute unter Freibad kennen. Gemeinschaftliches Baden. Alle sind irgendwie gleichberechtigt und man kann das Bad öffentlich einsehen. Vor allem aber...
Das war eben auch deswegen ein Freibad, weil es eben freien Eintritt garantierte. Also man musste nichts bezahlen in den ersten Jahren.
Das war's dann erstmal auch mit der großen Baderevolution. Zwar denkt man in Berlin am Wannsee bereits wenige Jahre später schon über eine Architektur des Freibads nach. Also, man könnte doch Garderobengebäude am Ufer bauen, Verpflegungsstände, Liegewiesen, Sport- und Spielmöglichkeiten schaffen. Und es kommt die Idee auf, wie kann ich meine Freizeit gestalten? Aber irgendwie kann sich diese Idee erstmal dann doch nicht so ganz durchsetzen.
Das war tatsächlich ungefähr bis in die Mitte der 20er Jahre so. Man hatte zwar das Phänomen am Wannsee, aber es war dann eben halt doch ein Einzelfänomen. Das, was man damals als Familienbad bezeichnete, nämlich das gemeinsame Baden der Geschlechter, hatte sich dann nicht in Größenordnung von Wannsee aus über das Deutsche Reich verbreitet. Man hat dann jetzt nicht gesagt, so nach dem Motto, was am Wannsee möglich ist, muss auch an der Isar möglich sein oder in Stuttgart. So war es nicht.
Aber nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ende des Kaiserreichs, gibt es in Deutschland doch eine Veränderung. Die Weimarer Republik.
Allerdings gab es ja dann eben nach dem Ersten Weltkrieg die Revolution und tatsächlich auch die Gleichberechtigung vor dem Gesetz. Männer und Frauen waren ja dann gleichberechtigt. Frauen durften ja auch dann wählen. Und in diesem Zusammenhang hat man sich dann überlegt, so, wenn wir diese Freibadinfrastruktur etablieren, macht es dann noch Sinn, eine Geschlechtertrennung wie im Hallenbad, wie in den Stadtbädern über viele Jahre praktiziert, noch weiter durchzusetzen. Und dann etablierte sich nach und nach dieses Familienbad über die neue Bauaufgabe Freibad, auch in der Gesellschaft, sodass dann das gleichberechtigte Baden der Geschlechter etabliert wurde.
Nicht nur die Idee der Gleichberechtigung setzt sich durch. Also alle dürfen frei, gleich, gemeinschaftlich unter dem blauen Himmel baden. Es setzt sich auch das Ideal der Sportlichkeit durch. Jeder soll nun schwimmen lernen. Der Dichter Heinrich Zille schrieb im Jahr 1927:
Und nun ihr alle, die jung seid, auf die wir hoffend sehen, hinaus in die Sonne, ins Freie, in die Weite, in die Gefahren. In der Badewanne lernt man nicht schwimmen.
In den 1920er Jahren werden nun die Freibäder gebaut, wie wir sie heute noch kennen und schätzen. Umkleidegebäude, Aufenthaltsflächen, Spielplätze, Sportmöglichkeiten, auch außerhalb des Wassers, verschiedene Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer. Und vor allem eine Gastronomie. Ein regelrechter Boom setzt ein.
Der Bauboom von Freibädern, wie wir sie heute kennen, mit betonierten Becken, vielleicht sogar auch mit Wasserbeheizung und vielleicht auch mit Sprungtürmen und mit Rutschen und so weiter und so fort, das hat alles erst in den 1920er Jahren angefangen.
Und, das ist erstaunlich, eine Art Vorbild für die neuen Bäder, also was die Konstruktion betrifft, ist das Münchner Schürenbad.
Für die damaligen Verhältnisse neuen Bauform hatte man dann eben halt auch die beiden betonierten Becken in München wiederentdeckt und sich erinnert, München hatte das ja schon und die waren auch all die Jahre schon in Betrieb. Und man fuhr dann nach München, um sich anzuschauen, wie haben die Münchner das denn überhaupt gemacht? Wie wurde das denn gebaut? War es eine Ziegelkonstruktion? War es eine Betonkonstruktion? War es eine Edelstahlwanne? Wie hat man das gemacht?
Der Bauboom endet aber auch. Spätestens in den 1980er Jahren gerät das Freibad auf einen absteigenden Ast. Zu teuer, zu energieintensiv.
In den 80er Jahren und bis in das neue Jahrtausend hinein hatten viele Kommunen die Herausforderung, dass die Freibäder in die Jahre gekommen sind. Sie waren alle 40, 50, 60 oder noch 70 Jahre oder älter. Und es brauchte einen riesengroßen Aufwand, um diese Bäder zu sanieren.
Auch Energie wird zu teuer. In den 1970er Jahren kommt es zur Ölpreiskrise. Die Kommunen merken, ein Freibad beheizen, das heißt viel Geld ausgeben für einen Luxus, den man nicht mehr bezahlen konnte, den sich die Gemeinden nicht mehr gönnen wollten.
Und dann wurden eben in Größenordnung Freibäder geschlossen. Viele Kommunen konnten sich den Betrieb der Freibäder und die Sanierung der Freibäder einfach nicht mehr leisten. Freibäder wurden also geschlossen.
Ist die Idee des Freibads also damit am Ende? Zwar schließen weniger Freibäder als noch vor 10 oder 20 Jahren, aber es werden auch kaum neue gebaut. Denn immer noch bedeutet der Unterhalt eines Freibads für kleine Gemeinden eine große finanzielle Herausforderung. Und es mangelt an Nachwuchs. Es fehlen Fachangestellte für Bäderbetriebe, also Bademeister oder Bademeisterinnen.
Also ich persönlich bin der Meinung, dass das Freibad, das in den Spät-80ern bis in die 2000er Jahre hinein mehr zur Disposition gestellt worden ist, dass das Freibad jetzt eher eine Renaissance erleben wird.
Heute ist das Publikum im Freibad diverser geworden. Entscheidend ist nicht mehr, wie in den frühen 1920er Jahren, welche Architektur das Bad hat. Vielmehr geht es wieder darum, wer geht denn überhaupt ins Freibad?
Das heißt, wenn Sie heute ins Freibad gehen, insbesondere in den großen Metropolen, dann sprechen die Menschen zum Beispiel nicht alle Deutsch. Sie haben nicht alle nur eine weiße Hautfarbe. Es sind nicht nur Männer und Frauen, sondern es sind vielleicht auch Menschen, die sich nicht in eine dieser binären Geschlechterwelten einsortieren. Vor allem der Grundidee, dass nämlich alle, die im Freibad sind, alle, die die Bäder besuchen, gleichberechtigt sind und jede und jeder nach seiner Fassung da glücklich werden sollen, daran hat sich nichts geändert.
Sagt Matthias Olueff. Und er bleibt dabei. Das Freibad hat eine Zukunft.
Ich würde sagen, bleiben wir bei dem, was wir vor 100 Jahren in Deutschland etabliert haben. Die klassischen Freibäder, da haben wir eine funktionierende Infrastruktur, die akzeptiert ist, die geliebt ist, die gewollt ist. Die Menschen lieben ihre Freibäder, bleiben wir dabei und dann sind wir auch gut ausgestattet.
Die jahrhundertealte Geschichte des Freibads. Radio-Wissen-Autor Martin Trauner ist tief in sie eingetaucht. Vielleicht haben Sie ja Lust auf noch mehr Wissenswertes rund ums Schwimmen und Baden. In der ARD-Audiothek finden Sie zum Beispiel einen Radio-Wissen-Beitrag über die Geschichte der Badekultur, die noch viel weiter zurückreicht und schon von den alten Griechen und Römern gepflegt wurde. Oder eine Episode über den Wandel der Badesitten im Laufe der Zeit, von Prüderie bis Lebensfreude. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg eine Stinkbombe erfunden, die nach Fäkalien riecht. Fanden die Idee dann aber doch blöd, weil die Person, die gesprayt hat, dann auch gestunken hat.
Die NASA sucht einen Dosenöffner. Eine Sonde hat auf einem Asteroiden Staub gesammelt, aber die Dose, wo der drin ist, ist so safe, dass sie nicht mehr aufgeht.
Heringe kommunizieren übers Pupsen und wurden deshalb schon mal für feindliche U-Boote gehalten.
Und welche Funfacts geistern dir so durch den Kopf?
Bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft gibt's aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Nerdthemen, Kurioses, nützes und unnützes Wissen für jede Gelegenheit.
Fakt wie der Fakt und ab wie abgefahren.
Fakt ab.
Fakt ab.
Jeden Freitag.
Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.